Ein herzliches Hallo, ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Dübschke und natürlich meine bessere Hälfte, Stefan Koch.
Huhu, Olli.
Huhu, alles gut?
Ja, alles gut soweit. Bei dir?
Noch kein Sonnenbrand, es geht noch. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Nichtsdestotrotz gibt es da schon immer Bilanzen, Analysen und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir uns heute mal, ja, ich mag den Begriff eigentlich nicht so sehr, aber man bringt das mit ihm in Verbindung mit einem Shootingstar, kann man so sagen?
Ja, eine der absolut positiven Überraschungen dieser Saison. Wenn du mich fragen würdest nach dem Superlativ, die positivste Überraschung der Saison, würde er bei mir ganz knapp vor einem anderen Spieler sogar wirklich Platz 1 einnehmen.
Sag mal schnell, wer der andere wäre.
Till Pape.
Den wir schon hatten.
Den wir schon hatten.
Genau, Programmhinweis. Ne?
Ja.
Podcast, Basketball, Till Pape. Der möglicherweise wechselt. Jetzt haben wir einen.
Nö, nicht möglicherweise.
Das wechselt ist, auf jeden Fall. Aber wir wissen noch nicht, wohin. Das wollte ich sagen. Ne?
Da musst du dich klar ausdrücken, junger Freund.
Ja, da kommt ja wieder der Oberlehrer. Wir haben mehr Glück, dass unser Gast Basketball spielt, denn er hat lange Fußball gespielt und er hat die ersten, da kommen wir gleich zu, Schritte beim SG Sechtem gemacht. So. Sagst du mal, wo Sechtem liegt? Für alle, die in Garmisch wohnen oder in Füssen in Regensburg oder in Chemnitz, wo ist, in Chemnitz wissen es ja vielleicht sogar, Sechtem.
Na, Sechtem liegt im Rheinland.
Das kennst du?
Ja, außerdem vermute ich mal stark, dass das die SG Sechtem ist, weil ich glaube, dass die Buchstaben SG für Spielgemeinschaft stehen, Olli.
Spielgemeinschaft, Sportgemeinschaft, okay. Ja, dann stellst du die erste Frage an unseren Gast, ne?
Ja, ich stelle mal unserem Gast die erste Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, den habe ich. Jan.
Aha, unser zweiter Gast heißt mit Vornamen Jan, Olli. Und jetzt würde ich einfach sagen, dass wir da jetzt nicht so ewig lange rumeiern. Lieber Gast, herzlich willkommen. Wer bist du?
Ich bin der Kevin Jan Jebo. Kevin Jebo,
ja. Und ich habe mich ja eben fast verplappert, als ich sagte, die ihn kennen, das wissen das vielleicht. Da habe ich mir gesagt, nein.
Naja, aber wir wissen doch selbst, dass das hier vorab nur ein kleines Spielchen ist. Hat dich irgendwann in deinem Leben jemand mal mit deinem zweiten Vornamen angesprochen oder sogar mit beiden, also entweder nur Jan oder Kevin Jan, oder bist du eigentlich für alle von klein auf nur Kevin gewesen?
Ich glaube, ich war immer der Kevin. Oder meine Freunde früher haben mich immer Jebo genannt. sonst vielleicht mal meine Mutter, wenn ich mal nicht das gemacht habe, was ihr gefiel, und dann Kevin Jan Jebo, komm jetzt sofort hier hin, vielleicht so mal. aber sonst niemand, nee.
Okay. Jebo, weißt du, was das bedeutet, der Nachname? Steckt da was hinter?
Der kommt von meinem Vater, der ist aus der Elfenbeinküste. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der da bedeutet. Ich weiß nur, in Südafrika heißt der, ist das so ein Bejahend, also so ja, in Südafrika, aber in der Elfenbeinküste weiß ich gar nicht, was das da bedeutet.
Nee. Nein, das ist ja schon ein geiler Spitzname, ne? Jebo. Ne? Ja. Hast du sonst noch einen Spitznamen oder gibt es das gar nicht, weil bei Jebo ist alles klar?
Jebo. Und das war's eigentlich. Meine gute Bekannte nennt mich immer Kevinius. Und also die schreibt auch bei jedem Beitrag immer, sieht man Kevinius und ein Herz. Also so, das macht die wirklich bei jedem Beitrag, wo es irgendwie um mich geht, kommentiert die Kevinius.
Okay. Ich habe mal auf deinem Insta-Profil geschaut, da steht Peaceful Rockstar. Was steckt dahinter?
Ich glaube, dass ich habe manchmal eine wilde Art, glaube ich, die man so auf dem Spielfeld auch sieht. So. Ich mag Rockmusik sehr. Also, das ist so ein kleines Geheimnis. So. Ich glaube, wenn ich Leuten erzähle, dass ich ein bisschen Rockmusik höre, dann ist das eine Überraschung ein bisschen auch irgendwie für die. Und ja, peaceful halt einfach so, dass ich halt sehr wild bin oder sehr wild wirke, aber eigentlich auch ein ganz friedlicher Mensch bin, so. Deswegen, genau.
Und da steht dann noch was anderes, das schiebe ich gleich hinterher, da sind wir schon beim Sport, auch da steht sportlicher Streber.
Mhm. Ja, das auch wieder so, Streber halt früher in der Schule, ne, so Streber, aber halt ein sportlicher Streber, der Basketball spielt, also auch jemand, der halt nach etwas strebt, fand ich halt schön. Sportlicher Streber fand ich dann witzig, so diesen Kontrast
Ja,
zwischen
weil
beiden.
Streber hat ja eigentlich mal was Negatives, ne? Einer, der in der Schule immer mehr macht als die anderen, ne? Das war ja,
Ja.
oder ist ja beim Sport vielleicht da ganz sinnvoll, aber bei
Genau.
Mathe und Physik und Biologie vielleicht nicht so. Gut.
Also sportlicher Streber soll deinen Ehrgeiz zum Ausdruck bringen. Jetzt muss ich aber nochmal zurück zu dem zu der Rockmusik. Hörst du aktuelle Rockmusik oder eher so Classic Rock?
Classic Rock und dann gibt es auch ein paar Sachen, die aktueller sind. So, ich habe es von meiner Mutter, glaube ich, auch ein bisschen so. Sie hört halt so Red Hot Chili Peppers, Linkin Park und halt diese Classics alle. Und dann höre ich noch ein bisschen so Machine Gun Kelly heißt der, das ist, glaube ich, ein bisschen aktueller. Genau.
Was ist das denn mit der Musik in der Kabine?
Da wird natürlich so Hip-Hop gehört, ne? So.
Eben, Klischee, genau.
Wenn ich da, glaube ich, die Rockmusik anmache, dann werde ich komisch angeguckt, so erstmal. Aber dafür habe ich die Kopfhörer, ne, so.
Genau.
Olli hat schon erwähnt, du hast als Kind und Jugendlicher, wie ganz viele, Fußball gespielt. Jetzt ist es ja oft so, du bist nun mal ein großer Mensch, dass man sagt, hey, die großen Spannweite, bestimmt ein guter Torwart. Hast du im Tor gespielt oder warst du im Feld unterwegs?
Boah, ich glaube, gefühlt alle Positionen einmal gespielt in meiner fußballerischen Karriere. Also ich habe angefangen im Tor. Da war ich, boah, 6 Jahre, glaube ich. Bei den Bambinis war ich dann immer im Tor. Und irgendwann bin ich dann raus aus dem Tor und war, glaube ich, Stürmer direkt, Stürmer. Danach war ich Sechser und dann zum Schluss war ich da, wo ich dann auch ziemlich groß war, war ich dann Innenverteidiger, halt so die ganzen hohen Bälle da aus dem 16er rausköpfen, so. Genau, ja.
Spielt denn Fußball für dich heute noch eine Rolle? Guckst du viel?
Ja, ich gucke schon Fußball gerne. Ich bin nicht mehr richtig drin, also Champions League gucke ich mir gern an, so, aber ja, so Deutsche Liga, da bin ich ehrlich gesagt raus. Ja, also ich gucke eigentlich gerne Fußball, aber ich spiele auch lieber gern, also so mit Freunden dann so einfach mal in den Park gehen, ein bisschen hochhalten oder sich paar lange Bälle zuspielen, so ja, auf jeden Fall.
Was war denn damals dein Club, als du jugendlich Fußballer warst? Du wahrscheinlich FC-Fan, wenn du aus
Ja,
Bonn kommst, oder Leverkusen? Nee, was war dann dein Team?
doch. So FC war mein Verein, Chelsea war auch mein Verein also mein Vater war großer Chelsea-Fan. Wegen Didier Drogba natürlich aus der Elfenbeinküste.
Ja, logisch.
Genau. Ich habe angefangen, der Verein hieß Rohleba, da war ich im Tor. Und dann habe ich in Hersel gespielt, TuS Germania Hersel.
Okay.
Und was hat dann dazu geführt, dass du mit Fußball aufgehört und Basketball angefangen hast? Gab es irgendjemand, der dein Talent entdeckt hat, oder ist das eher zufällig passiert?
Ja, also da gab es jemanden, der mein Talent entdeckt hat. Also erstmal habe ich aufgehört mit Fußball, weil ich wollte das auch irgendwann beruflich machen. Also ich wollte auch professionell werden mit dem Fußball. Hatte dann Probetraining bei Hennef. Die haben da auch in der Nachwuchs-Bundesliga gespielt, glaube ich. Und ja, der Trainer hat dann gesagt, ja, ich könnte halt in den Kader kommen, aber er kann mir halt nicht garantieren, dass ich viel spielen werde. Und das war dann halt für mich ein bisschen hart zu verkraften, weil ich das halt so wirklich unbedingt wollte. Dann habe ich ein bisschen den Fußball schleifen lassen. Und dann wurde ich in der Schule angesprochen von einem Streetworker. In der Stadt halt hat er ein bisschen Streetworking, also so sich, also die Stadt war halt ein bisschen so ein Brennpunkt und er hat sich halt gekümmert, so die Kids ein bisschen so mit Basketball runter von der Straße so zu holen. Und der hieß Joe Asbury und der hat mich in der Schule.
Joe Asbury kenne ich noch.
Ja. Genau, der hat mich dann in der Schule getroffen, gesehen und meinte so, ja, du brauchst einen Basketball, so, du bist hier der Größte in der Schule, so, du sollst mal bei mir in der AG vorbeikommen und ja, das habe ich dann gemacht und dann bin ich so zum Basketball gekommen.
Stefan, hilf uns, woher kennst du ihn?
Joe Asbury hat mal in Gießen beim VfB Gießen Regionalliga gespielt. Und Joe Asbury war auf diesem Niveau auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, der, glaube ich, wenn es zu diesem Zeitpunkt eine Regelung wie heute gegeben hätte, dass du mit 6 Ausländern in der BBL spielen kannst, auch hätte höher spielen können. Mhm. Ich glaube aber, Kevin, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich glaube, Joe hatte auch aber leider latent Knieprobleme. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen bei ihm mehr verhindert. Also ich habe den hier und da mal spielen sehen mit dicken Bandagen und aber hinterher die Eisbeutel auf dem Knie tonnenweise.
Mm. Ja, also sein Spitzname war auch damals Jumping Joe Asbury. Also
genau, das genau.
Ergibt Sinn dann, dass er dann.
Weil Joe konnte wirklich springen. Also Joe hat Dunkings reingehämmert, da hast du mit den Ohren geschlackert.
Ja, genau. Ja.
Aber es warst du ja eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Fußballkind und es zufällig kommt da einer an, der hieß Joe und sagte, ja, du musst das eigentlich machen. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Oder hat dir dieser Sport hat er dich gleich angefixt?
Ja, der hat auf jeden Fall, ich fand das schon sehr cool dann irgendwie, dass mich da jemand anspricht und sagt, ich sollte Basketball spielen. Dann habe ich auch so angefangen, zu Hause YouTube-Videos zu gucken. Und ich weiß noch, so mein erster Spieler, den ich so total bewundert habe, war so Jamal Crawford. Und dann halt diese Shake-and-Bake-Move, between the legs, behind the back und dann so seine Bewegungen. Das war einfach, boah, ich fand das so richtig, richtig schön, einfach wie der sich bewegt hat. Und ich dachte so, boah, das will ich auch können. Und dann bin ich auch immer täglich alleine auf den Freiplatz gegangen, habe immer YouTube-Videos geguckt und dann versucht, die ganzen Moves so zu lernen und nachzumachen und einfach auch dieses Gefühl dann, wenn man so merkt, oh ja, das wird besser, ich kann langsam diese Moves und ich spiele auch eins gegen eins gegen andere und ich merke, dass ich besser werde, so diesen Prozess zu sehen, der war für mich immer schön und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben beim Basketball auf jeden Fall. Ja.
Du bist in Bonn aufgewachsen.
Genau.
Meine Telekom Baskets für dich nie ein Thema, dass du dich denen anschließt?
Schon, aber dadurch, dass ich mit 16 erst angefangen habe, wollte ich erstmal auch ein Team, in der schlechten Kreisliga erstmal spiele. Und auch ein Freund von mir, der hat dann halt bei 16 gespielt in der Kreisliga. Und der meinte auch, dass ich könnte mal mitkommen zum Training. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich auch bei 16 erstmal geblieben, um erstmal überhaupt so die Regeln vom Basketball und alles zu kennen. So ich wusste damals auch nicht, was Baseline ist, was ein Alley-Oop ist. Und ich musste erstmal wirklich dieses ganze Basketball-Lexikon, musste ich da erstmal alles lernen, die ganzen Wörter, die es da gibt. So. Ja.
Okay. Ja. Aber du hast, also zumindest wenn ich richtig recherchiert habe, JBBL in Leverkusen gespielt.
NBBL, genau.
NBBL, Entschuldigung, genau. Ja. Aber dann stellt sich, genau, NBBL, aber dann stellt sich ja die Frage, warum das eben dann in Leverkusen und nicht in Bonn?
Ich weiß nicht, warum ich nie in Bonn gespielt habe. Da gibt es eine Story halt. Wir hatten halt auch nicht so viel Geld zu Hause. Und ich hatte halt auch, meine Basketballschuhe waren ziemlich abgeranzt, sage ich mal. Dadurch, dass ich immer auf dem Freiplatz gespielt habe. Dann war ich einmal beim Probetraining bei den Telekom Baskets sogar. Und dann bin ich da irgendwie in der Kabine gewesen. Dann kam auch ein Spieler von der NBBL und meinte so, ja, was machst du denn hier? Der kannte mich noch vom Freiplatz. Meinte dann, Maler! Entschuldigung, mein Sohn ist gerade hier reingegangen.
Alles gut.
Auf jeden Fall ist er dann in die Kabine gekommen, meinte so, was machst du denn hier? Und ich meinte, dass ich für ein Probetraining da bin und er hat dann nur so meine Schuhe angeguckt und meinte so, ja, mit den Schuhen kommst du hier eh nicht rein oder so. Und dann war ich so halt, ich war eh schon so ein schüchterner Junge und dann bin ich auch direkt nach Hause gegangen, so ich hatte gar keine Lust mehr auf das Training. Und deswegen bin ich danach, ich habe mit den Baskets so, mit der Jugend, habe ich nicht so wirklich gute Erinnerungen. Aber ja, deswegen bin ich dann nach Leverkusen gegangen.
Du hast ja dann wirklich eine Entwicklung genommen. Du hast dich wirklich von Liga zu Liga hochgearbeitet. Regionalliga, zweite Bundesliga, BBL. Musstest du deinen Spielstil diesen Ligen anpassen? Oder war es immer die gleiche Art und Weise, wie Kevin Janjebo in diesen Ligen agiert hat?
Ich glaube, dass man sich natürlich anpassen muss. So sind ja immer bessere Spieler auch in den verschiedenen Ligen. Aber ich glaube, am Ende hatte ich eigentlich schon so immer den ähnlichen Spielstil, dass ich halt ziemlich agil für meine Größe bin, dass ich immer immer viel laufe, immer viel in Bewegung bin und mich auch sehr gut anpassen kann, glaube ich, würde ich sagen. Also wenn ich lerne schnell, glaube ich, das auch so eine Stärke von mir. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, mich immer schnell anzupassen, egal welche Liga das war.
Durchgestartet bist du, so zumindest in meiner Wahrnehmung, letztendlich in Ehingen. Hast du in dieser Zeit Dinge verändert oder war das Ganze einfach nur einfach überfällig aufgrund deines Talents und deiner permanenten Arbeit?
Doch, ich habe also in Ehingen habe ich auch sehr viel verändert mit Dominik Reinbold als mein Trainer damals. Habe ich sehr viel Individualtraining bekommen, sehr viel Footwork gehabt. Also das war so eine Routine immer vorm Training, dass ich sehr viel Footwork an meinem Footwork arbeite. Auch an meinem Wurf hat mir sehr viel geholfen, meinen Wurf noch ein bisschen zu verändern. Und ja, da habe ich mich schon sehr, sehr weiterentwickelt in Ehingen, ja.
Wie sehr haben sich denn deine Ziele verändert in den Jahren? Du hast als Kreisliga so gespielt, Freiplatz und auf einmal Ehingen, das hat sich auch entwickelt. Was hat das mit deinem Kopf gemacht? Wo wolltest du hin?
Also das hat eigentlich nichts mit meinem Kopf gemacht. Schon, ich weiß, wo ich angefangen habe, da auf dem Freiplatz zu spielen, da habe ich mich schon vorgestellt, wie ich irgendwann in der ersten Liga spielen werde. So, ich habe mich da schon so gesehen. Und das ist eigentlich auch immer das Ziel geblieben. Ja, deswegen würde ich sagen, eigentlich mein Ziel ist immer schon, also seit ich eigentlich den Ball so in der Hand gehabt habe und so gehört habe, was die höchste Liga in Deutschland ist, dann da war mir klar, dass ich das auf jeden Fall machen will und schaffen will. Ja.
Was haben die Eltern dazu gesagt?
Ja, die fanden
das. Erstmal was Vernünftiges lernen, oder?
Ja, genau. Nee, die waren natürlich, ich bin eh so ein Junge gehabt, der eh schon so viel auch immer träumt und viel Träume hat. Und dann dachten die, das ist wieder irgendwie so und jetzt wieder so eine Phase und das wird dann auch wieder vorbeigehen. Aber ja, ich glaube, die sind ziemlich, ziemlich stolz und glücklich darüber, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß gibt und Frieden gibt, auf jeden Fall, ja.
Und was ich ja spannend finde, du bist 2017 nach Ehingen und 2018 warst du deutscher Meister. Aber nicht mit denen. Da gab es dieses 3 gegen 3. Du bist tatsächlich Deutscher Meister. Wie ist das zu verbinden? Passt das auf jeden Fall zusammen? Sind das eigentlich zwei verschiedene Sportarten? Wie bist du dazu gekommen?
Also dazu bin ich gekommen durch Dia Soliman. Der hat das Team der Stamm, also das 3 gegen 3 Team der Stamm. Der hat mich dann auch angesprochen mal so auf meinem ersten 3 gegen 3 Turnier, da war ich eigentlich nur just for fun so und er hat mich dann halt gesehen und hat mich gefragt, ob ich nicht mal bei ihm im Team mitspielen will. Es wird auch so von Snipes gesponsert und dann meinte ich so, ja, warum nicht? Genau. Und da bin ich dann zum 3x3 gekommen das erste Mal. Also ich würde sagen, also 3x3 ist natürlich immer noch Basketball, aber ist schon echt, also schon ein anderer Sport, so eigentlich, so auch von den Regeln. Die Zeit wird ja nicht gestoppt, es geht immer weiter.
Hilft dir das denn für dein in An- und Abführung normales Basketballspiel, dass du das gemacht hast oder noch machst?
Auf jeden Fall. Also in erster Linie ist das für mich irgendwie sehr wichtig, dass ich da auch mal, da zeige ich auch eine andere Facette von mir. Halt, wenn man mich da, glaube ich, spielen sieht, ist es schon ein anderer Kevin als ein 5 gegen 5. Ich mache da ein bisschen mehr Streetball auch. Da zeige ich auch ein bisschen meine Handles oder meine Bewegungen mehr. Das gibt mir irgendwie auch Selbstvertrauen dann fürs 5 gegen 5. Einfach auch ein bisschen befreiter zu spielen im 3 gegen 3. So ist auch nochmal gut im Sommer so, dass man dann ja, einfach den Kopf freikriegt irgendwie, weil im 5 gegen 5 ist es ja auch ziemlich systematisch alles. Man muss sich auch an die Vorsätze vom Trainer halten, also an das, was der Trainer dir gibt. Und im 3 gegen 3 bist du eigentlich ziemlich frei. So, du machst wirklich, du spielst einfach nur Basketball und machst das, was gerade in deinen Kopf kommt. So. Ja.
Mit im Stamm war auch Dennis Schröder, ne?
Genau, Dennis Schröder hat auch mit uns gespielt in Hamburg 2018. Und ja, war cool. War cool. Also wir wussten auch alle nicht. Also wir sind ja vier im Team, vier Spieler im Team. Und wir sind da zu dritt hingefahren und Dia hat uns auch nicht erzählt, dass Dennis Schröder mit uns spielen wird. Und dann stand er halt so hinter uns und meint so, ja, ich bin jetzt bei euch, ich spiele jetzt hier mit. Und waren wir alle so, okay, cool.
Meinetwegen. Deutscher Meister mit Dennis Schröder geworden und dann auch Nationalmannschaft hast du da auch gespielt. Und mittlerweile ist ja der Sport halt auch olympisch, ne? Also tatsächlich, ne? Und du bist zweimal deutscher Meister geworden, 2021.
Genau.
Spielst du das jetzt noch weiter? Oder ist die Karriere für dich zu Ende?
Ist schwierig natürlich, das sieht auch nicht jeder Trainer gerne, dass man dann noch im Sommer so Turniere spielt. Viele Trainer haben natürlich auch Angst, dass man da sich irgendwie verletzt. Das wäre natürlich auch blöd, deswegen muss ich gucken, ob ich da das noch weitermache. Ich würde gerne so, auf jeden Fall, aber da muss ich mich dann daran halten, was der Trainer sagt. Ne?
Wir haben ja einen Trainer hier, Stefan Koch. Was hältst du denn von 3x3?
Also ich glaube, dass es sehr hilft, 3x3 an Intuition und an Instinkten zu arbeiten. Ich glaube, dass es, du hast im 3 gegen 3 eigentlich alle Elemente des Basketballs, ne? Du kannst ein Pick and Roll spielen und du kannst einen indirekten Block spielen. Das heißt, du hast das alles. Du hast aber ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Möglichkeiten, deine individuellen Skills zur Geltung bringen als im 5 gegen 5, wo einfach durch die Zahl der Spieler das Feld zwar nicht kleiner wird, aber der Raum, in dem du agierst, kleiner wird. Und ich glaube, da 3 gegen 3 im Prinzip alle Grundlagen des Spiels in sich trägt, ist das eine sehr, sehr wertvolle Sache, gerade für Jugendliche, die auf Freiplätze gehen, wenn du eben da keine 10 Leute zusammenkriegst, 6 Leute reichen, um dein Spiel definitiv weiterzuentwickeln. Ja? Und deswegen, also immer wenn ich irgendwo am Freiplatz vorbeilaufe und ich sehe Jugendliche 3 gegen 3 spielen, sage ich, ja, ihr macht genau das Richtige, Kinder.
Ja, und dazu findet ihr dann, wenn das in den Städten ist, auch ein bisschen Lifestyle drumherum statt. Ne? Nicht unbedingt Rockmusik, aber da müssen wir vielleicht auch dran arbeiten. Aber wunderbar. Kommen wir doch mal wieder zurück zu 5 gegen 5.
Genau. Du hast das Stichwort Hamburg genannt, wo du mit Dennis Schröder mit dem Stamm 3x3 deutscher Meister geworden bist. Hamburg war auch deine erste Station in der BBL. 1920 war das. Warum hat es da für dich noch nicht so funktioniert wie jetzt in Chemnitz?
Das war mein erstes Jahr auch. Also BBL, erstes Jahr BBL. Und ich war auch noch mental nicht bereit dafür, glaube ich. Also meine Vergangenheit war auch nicht immer schön, sage ich mal. Das hat mich da ein bisschen eingeholt. Und deswegen bin ich da, habe ich mich nicht nur auf Basketball konzentriert und das hat mir nicht gut getan. Ja, deswegen hat es da auch nicht funktioniert, auf jeden Fall, ja. So basketballerisch eigentlich war ich schon bereit. Ich wurde halt auch nicht so eingesetzt wie in Chemnitz jetzt als Fünfer. Ich sollte da die drei spielen sogar. Drei, vier dann. Und ja, also basketballerisch habe ich mich eigentlich schon bereit gefühlt, aber genau abseits des Feldes war ich dann noch nicht professionell genug, um BBL zu spielen, ja.
Dann hast du einen Schritt gemacht. Wir haben Till Pape schon erwähnt. Max Ukray kommt mir in den Sinn. Zurück in die zweite Liga. In der zweiten Liga nochmal eine Schippe draufgelegt und dann ready für die erste Liga. Ist das so einfach, einen Schritt zurückgehen, um 2 Schritte vorwärts zu machen? Oder erzähl mal, wie es für dich war. Hast du dich in Anführungszeichen gescheitert gefühlt, nachdem es in Hamburg nicht geklappt hat? Mit welchen Erwartungen bist du im Prinzip dann in die Pro A gegangen?
Ja, also gescheitert dachte ich schon ein bisschen, aber ich dachte halt, ja, ich werde jetzt einfach wieder in die zweite Liga gehen, werd an mir arbeiten, werde die Sachen, die mir, bei denen ich noch nicht so weit war, BBL zu spielen, verändern. Und dann werde ich wieder zurückgehen. Das war mein Mindset. Hab auch, mit dem du gerade erwähnt hast, Max Ugray war auch in meinem ersten Jahr in Bremerhaven mein Teamkollege. Und genau, dann ist ja nach dem ersten Jahr wieder auch BBL gegangen. Hab dann auch zum Beispiel so gesehen, dass das ja auch wieder geht. Und das hat mich dann auch noch mehr motiviert, dran zu bleiben. Ich glaube, ja, wenn man halt den Schritt zurück macht, dann muss man wirklich mental, glaube ich, stark sein und wirklich noch dran glauben, dass man auch wieder hochgeht. Weil sonst wird man gemütlich, glaube ich. Manche Spieler werden da gemütlich dann wieder und das darf man halt nicht werden. Dieser Hunger muss da bleiben, auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich gut geschafft dann auch in Bremerhaven.
Du wolltest eigentlich alles, aber dich nicht als Zweitligaspieler in einer Nische einrichten, sondern wieder rauskommen in die erste Liga. Das hast du dann geschafft. Jetzt haben wir schon zu Beginn darüber gesprochen. Olli hat den Begriff Shootingstar verwendet. Ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt. Auch, ja, kann man darüber diskutieren, wie man den Begriff auch besetzt ist, aber ist erstmal egal. Auf jeden Fall hast du eine Riesenentwicklung genommen. Mit welchen Erwartungen bist du denn persönlich in dieses Jahr in Chemnitz reingegangen? Eher so ein bisschen demütig und zurückhaltend oder wirklich auch mit dem Ziel, ich bin jetzt soweit, den Laden zu rocken?
Also meine erste Erwartung war halt, dass ich mich etablieren will. Das war so mein erstes Ziel. In der ersten Liga würde ich mich gerne etablieren. Aber ich dachte mir halt, wenn mir die Chance gegeben wird, eine größere Rolle zu haben, dann nehme ich die auch gern an. Und so. Ich bin eigentlich so reingegangen, dass ich einfach, egal was das Team braucht, dass ich einfach, dass ich das dem Team gebe. So, ich wäre auch damit zufrieden gewesen, wenn ich wirklich vielleicht mal 5 Minuten gekriegt hätte, 2 Minuten so. Aber in denen hätte ich dann auch alles gegeben, so einfach alles, das, was das Team braucht, das gebe ich dem Team. So. Also so bin ich auch so. Ich bin dann keiner, der anfängt zu denken, oh, ich müsste mehr spielen oder ich müsste dies oder das. Ich tue gerne das, was das Team braucht. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich ohne Erwartungen reingegangen, würde ich sagen.
Jetzt hat sich ja dein Marktwert durch diese Saison erheblich gesteigert. Bereust du es im Nachhinein, dass du einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hast?
Also ich bin auch gar nicht wegen des Geldes hier hingekommen nach Chemnitz. Ich bin auch wegen des Trainers, weil ich weiß, wie gut er Spieler macht. Ich wusste, dass er mir sehr viel beibringen kann und beibringen wird. Und deswegen bin ich auch eigentlich froh, dass ich noch ein Jahr an Chemnitz habe, weil ich weiß, ich habe noch Sachen, an denen ich arbeiten muss. Und da freue ich mich schon drauf, dass jetzt im Sommer bald dann auch die Offseason beginnt, wo man noch an Sachen arbeiten kann. Und genau, deswegen bereue ich es nicht eigentlich. Nee, ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass ich noch ein Jahr habe mit Rodrigo und mit den Leuten, die auch von letztem Jahr bleiben, dass wir nochmal eine Schippe draufsetzen können. Und auch jeder individuell nochmal besser wird. Und ja, darüber freue ich mich eigentlich sehr, ja.
Individuell besser werden, an Sachen arbeiten. Mhm. Was hast du dir konkret für den Sommer auf den Plan geschrieben?
Auf jeden Fall defensiv besser werden. Ich glaube, das, was ich da versuche zu lernen, das kann man gar nicht auf dem Spielfeld lernen. Ich glaube, ich muss da viel Video gucken, viel gucken, wie ich mich bewege, wie ich in verschiedenen Situationen stehe, dass ich das irgendwie reinkriege und dass ich das dann auch aufs Spielfeld bringe. Ja, defensiv auf jeden Fall 1-gegen-1 Defense. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich da Jonas sehe zum Beispiel, wie er das macht, ist schon ein Riesenvorbild defensiv für mich, dass er mit dieser Größe wirklich so TJ Shorts oder Livingston, so kleine, schnelle, agile Spieler verteidigen kann. So, das ist auch etwas, was ich gern so in meinem Repertoire hätte. Und da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Sonst eigentlich an allem, was man halt immer so im Sommer macht, Ballhandling, Werfen, verschiedene Spiel, Situationen mit den Trainern dann erschaffen, die dann auch bei den, die du dann auch im Spiel hast, dass du da einfach noch gefestigter und sicherer wirst.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Chemnitz hat ja natürlich in dieser Saison ja auch mal einen Hänger. Da war ja auch so eine kleine Niederlagenserie. Stark sind ja in Chemnitz vor allen Dingen auch die deutschen Positionen. Richter, hast du gesagt, Weidemann gibt's noch, Lockhart gibt's noch. Habt ihr denn auch eine Gemeinschaft neben dem Sport? Geht ihr auch zusammen raus? Hat das vielleicht geholfen, um aus dieser Niederlagenserie rauszukommen, weil ihr auch echt wirkliches Team wart und nicht nur auf dem Court?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind schon oft rausgegangen oder haben uns getroffen bei jemandem zu Hause, haben dann vielleicht Euroleague geguckt. Also wir hatten schon auf jeden Fall eine gute Chemie. Also für mich war das auch dieses Jahr so in meiner Karriere war das so wirklich für mich bis jetzt so von der Chemie her so das Schönste, was ich bislang hatte. Alle waren wirklich, also es gab wirklich kein Ego, wirklich kein einzigen, der irgendwie egoistisch war. Wir haben wirklich alle füreinander gespielt auch oder auch versucht, füreinander zu spielen. Also wenn einer mit dich mal nicht gesehen hat, dann warst du auch nicht sauer, weil du wusstest, so ist jetzt nicht mit Absicht oder so. Oder er guckt nur auf seine Stats oder sowas, gab es wirklich nicht. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass ich diese Jungs auch alle kennengelernt habe und dass wir auch, wie du sagst, diese Niederlagen-Serie, die wir hatten, so dass da noch rauszukommen und das auch noch so zu drehen, das zeigt auch wirklich, was für einen Charakter wir eigentlich auch als Team hatten, weil da gibt es auch wirklich andere Teams, die dann auch schon an den Sommer denken und einfach nur noch den Klassenerhalt schaffen wollen. Und das wollten wir halt nicht und das wussten wir auch alle. Und darüber haben wir auch alle geredet. Und das zeigt wirklich auch den Charakter wirklich von den Jungs. Ja.
Du hast gesagt, ihr habt euch dann auch zum Teil mal irgendwo getroffen und Euroleague geschaut. Eines von Ollis wichtigsten Themen ist immer die Kulinarik. Hat dann auch der Gastgeber mal gekocht? Und was gab es möglicherweise Leckeres? Und kannst du kochen? Und was würdest du denn für so einen Abend, wenn die Mannschaft zu dir zum Euroleague-Schauen kommt, auf den Tisch bringen? Jetzt mal raus, Kevin.
Ja, also es wurde gekocht. Erstmal das. Es wurde gekocht. Also, was heißt gekocht?
Erhitzt, meinst du, ja. Ne?
Nein, also es gibt da so, Jonas hatte da so einen Dip, an den ich mich jetzt erinnere, der war wirklich, den hat er auch selbst gemacht, so ein Dip, den haben wir dann einfach mit so Baguette gegessen, aber das war schon wirklich, der Dip war schon wirklich sehr gut. Sonst gekocht, boah.
Nee, ja, aber was würdest du denn deinen Mannschaftskameraden auf den Tisch stellen?
Boah, also wenn ich mal kochen sollte für meine Mannschaftskameraden, dann würde ich, glaube ich, was Afrikanisches kochen. So Jollof-Reis mit Hähnchen und so einer Chicken Stew, also so einer Soße dazu. Ja, aber ich weiß nicht, ob es dazu kommt. So.
Weißt du was? Dazu wird es kommen, weil wir werden jetzt Matthias Pattloch, euren Pressesprecher, informieren, dass der die ganze Mannschaft in Kenntnis setzt, dass du für sie afrikanisch kochen wirst.
Ja, zu der Saisoneröffnung, genau.
Ja, dann. Was ist dann denn muss eigentlich Pattloch auch sagen, wenn er das Budget und alles übernimmt, mache ich das gerne.
Ja. Was ist denn das Nationalgericht von der Elfenbeinküste? War das das, was du gerade gesagt hast?
Nee, das ist eher so nigerianisch, Ghana, also da streiten sich die Länder auch, wer das, von wo das kommt, die beiden Länder. Aber Elfenbeinküste ist so Atiké. Das ist so, sieht aus wie Couscous, ist aber Atiké. Und das isst man dann halt mit Fisch, gebratenem Fisch und auch so einer Soße, so einer roten Soße, so, die so, so ein bisschen scharf ist. Und Zwiebeln, Tomaten, das isst man da.
Würde ich auch nehmen. Wann warst du zum letzten Mal an der Elfenbeinküste und wie wichtig
Ich
ist für dich dieses
war
Land?
im Februar beim Fieber Break, war ich da, um da nochmal so die Sachen, Papierkram wegen meinem Pass auch, war ich drüben zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich da mit 3, aber daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ja, war schon ein wirklich cooles Erlebnis auf jeden Fall, ja.
Ja, jetzt musst du natürlich rausrücken. Also, dein Vater ist von der Elfenbeinküste. Du hast Interesse für die Nationalmannschaft dort zu spielen. Wie weit ist dieser Prozess?
Schon sehr weit, also der ist schon so, eigentlich perfekt, der Prozess ist schon fast zu Ende. Wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, dann werde ich auf jeden Fall bei der WM für die Elfenbeinküste so auflaufen. Ja.
Wie groß ist die Vorfreude darauf, für die Elfenbeinküste bei der WM zu spielen? Das ist ja, ich meine, das ist ja ein Riesending, oder?
Ja, das schon, also das ist schon sehr krass für mich und ich glaube für meinen Vater auch, für meine Familie, für meine Freunde, weil ich weiß noch, wie ich früher, wo ich Fußball gespielt habe, Didier Drogba auch sehr, sehr gefeiert habe und auch sehr viele Spiele von der Elfenbeinküste gesehen habe und ich mir da auch vorgestellt habe, so, wenn ich nicht irgendwann mal Fußball, dort spielen könnte oder einfach, auch gesehen habe, diese Liebe, die mein Vater auch für seine Heimat hat, so wenn er jedes Mal die Spiele der Elfenbeinküste gesehen hat und er und seine Frau dann wirklich da so mega Fans sind und das war immer schön anzusehen, das hat immer viel Freude ins Haus gebracht, auch wenn die Elfenbeinküste gespielt hat. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dass diese Freude meinem Vater zu geben, meiner Familie zu geben, dass er mir dann zuguckt und ich spiele für die Elfenbeinküste. So, ich glaube, das ist schon echt mega. So, das wird schon echt cool, ja. Und auch einfach die Erfahrung einer Weltmeisterschaft zu erleben, so, das ist schon was mega Tolles. Ja.
Wie gut ist das Team und was hat der Basketball in der Elfenbeinküste für einen Stellenwert?
Fußball ist natürlich in der Elfenbeinküste immer noch sehr beliebt, aber dadurch, dass ich glaube, in der Rangliste war Elfenbeinküste letztes Jahr Zweiter, glaube ich, hinter Tunesien, wenn ich richtig liege. Und deswegen ist es da, glaube ich, gerade wächst, also Basketball wächst da gerade und kommt ein bisschen mehr an die Leute. Und deswegen glaube ich, dass das in den nächsten Jahren vielleicht sogar Nationalsport werden könnte, wenn wir uns gut präsentieren auch und der Stadt auch etwas geben, worauf sie stolz sind, also dem Land auch etwas geben, worauf es stolz ist, dann ja, glaube ich, wird das schon was Cooles für die Elfenbeinküste werden.
Kennst du denn schon einige deiner zukünftigen Teamkameraden?
Basukune, ich weiß nicht, ob er mitspielen wird, aber ich weiß, dass er bei der Qualifikation auf jeden Fall mitgespielt hat. Und den kenne ich sehr gut. Kommt ja auch aus Hamburg. Den habe ich auch kennengelernt zu meinen Hamburg-Zeiten. Ist auch, glaube ich, ein guter Freund von Dennis Schröder.
Da sind wir aber auch
Und
wieder beim Stichwort wie bei Joe Asprey. Nee, was machen die Knie, oder?
weiß ich gar nicht bei ihm. Also ich weiß.
Ich glaube, Basu hatte auch immer mal ordentlich Knieprobleme. Aber okay.
Ja. Nee, also der hat ja auch jetzt eine gute Saison bei Karlsruhe gespielt. Den kenne ich, Castillo von Baskonia. Hat ja auch die Qualifikation mitgespielt. Aber ich weiß halt noch nicht, wie der Kader aussehen wird. Das werde ich dann noch, glaube ich, jetzt im Laufe des Sommers so erfahren.
Interessant ist natürlich, das Thema müssen wir noch ansprechen, wenn dich deine neuen Teammates dann treffen da und du hast so ein Tattoo, wo 53 draufsteht, werden die erstmal fragen, was soll das denn? Ich weiß ja nicht, ob es in der Elfenbeinküste auch Postleitzahlen gibt.
Nee. Also da wurde ich, also wo ich dort war, wurde ich auch, ja, wurde ich schon oft angeguckt. Also sie sehen auch nicht sehr oft so jemanden mit Dreads und Tattoos und genau, es ist schon, dann wird etwas, glaube ich, etwas anderes. Ja.
Aber ist so das Thema, was dich mal begleitet, die 53, ne? Du hast es auf dem Trikot. Darfst du es dann auch bei der WM tragen? Oder ist das vorgegeben? Weiß ich gar nicht.
Boah, weiß ich auch
Warum diese Beziehung zu dieser Zahl? Ich glaube, Postleitzahl Bonn, aber ich weiß nicht, ich komme aus Münster in Westfalen, ich habe nicht die 44 irgendwo tätowiert. Ich kam noch nicht auf die Idee, vielleicht mache ich das mal. Aber ist auch irgendwie eine Bedeutung und ein Symbol und ein ganz wichtiges Zeichen für dich.
auf jeden Fall. Also, ich bin 19 Jahre dort aufgewachsen, bin dort geboren, habe all meine Freunde da. Ist mein Zuhause, die Stadt ist einfach mein Zuhause. So, wenn ich dort in der Stadt einfach nur rumlaufe, dann ist immer so, dass ich jemanden treffe, den ich kenne. Es ist einfach, wenn ich dort bin, ist einfach so ein anderes Gefühl. Ist einfach wirklich, ich fühle mich einfach nur wohl. So, wenn ich da rein spazieren gehe oder einen Döner esse bei meinem Döner oder meine Haare schneide bei meinem Friseur oder einfach auf den Bolzplatz gehe und mit irgendwelchen Kids Arschabolzen spiele oder so. Das ist alles so mal, das sind alles meine Erinnerungen. Und wie gesagt, es war nicht immer einfach dort, aber die Stadt, die Lehrer, ich war auch 3 Jahre im Heim, im Kinderheim. Die Stadt hat sich wirklich um mich gekümmert, so, also hat mir geholfen, den geraden Weg zu gehen. Und deswegen die 53 und ja, deswegen bin ich auch jetzt da, wo ich bin, so, weil mir auch geholfen wurde von der Stadt und von den Sozialarbeitern und von all den Leuten. Und deswegen bin ich wirklich so dankbar einfach, dass ich dort aufgewachsen bin auch, ja.
Du hast ja gesagt, die haben dir geholfen, den geraden Weg zu gehen. Und dieser Weg ist ja nun super, super eindrucksvoll geworden. Erstmal dazu Glückwunsch und Respekt. Und jetzt hast du ja in einem Bereich ja eigentlich schon fast alles erreicht, nämlich Bereich Nationalmannschaft. Das ist Elfenbeinküste, WM-Teilnahme, viel mehr geht nicht. Was ist denn dein Ziel im Vereinsbasketball? Hast du da noch dir irgendwas, wovon du träumst, was du erreichen möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde gern auf jeden Fall mal deutscher Meister sein. Ich würde gern in Deutschland alles gewinnen, was man gewinnen kann. Pokal, deutscher Meister. Ja, ich würde gern in Deutschland auch einfach ein Spieler sein, so, der seinem Team einfach immer alles gibt, so wenn ich so an Sigma denke oder an Lucic oder so solche Spieler, die einfach wirklich so erfahren und so ruhig und so, ja, ich weiß nicht, so wäre ich gerne, so wäre ich gerne für ein Team in Deutschland.
Und einmal für die Telekom Baskets Bonn spielen, oder?
Nee,
Aber wer
nein.
weiß, ne?
Nein, Olli, du hast doch gehört. Mit den Schuhen geht's nicht.
Ja, er hat da vielleicht neue jetzt mittlerweile. Ich vermute mal, dass das kein Problem mehr sein sollte.
Doch, aber es muss für Kevin ein Problem sein, wenn er das gehört hat. Also ich weiß, mein Stolz würde dann sagen, oder mir würde es dann sehr schwer fallen, es zu tun.
Echt? Hast du da noch so ein Trauma? Nee, oder? In deiner Heimatstadt würdest du auch spielen wollen, oder?
Ja, das wäre natürlich auch schön. Ja, auf jeden Fall.
Ganz schön.
Ja.
Während des Podcasts ist dein Sohn kurz reingekommen, hast du erzählt, ne? Aufgrund deiner Lebensgeschichte, deiner Lebenserfahrung, welche Werte möchtest du ihm vermitteln?
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich ihm beibringe, dass er immer geliebt wird, egal was er tut. Also er muss gar nichts tun, er muss nichts sein, er muss nichts tun, er muss nur er sein. Ich liebe ihn einfach immer, egal was er macht. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Sonst würde ich ihm gerne beibringen, dass egal was er tut, egal was er sein will, dass er sich nicht reinreden lassen soll von anderen oder sich. Also ich weiß noch, wo ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich Basketballer werden will und da jeden Tag auf dem Freiplatz war. Also ich war wirklich dieser Junge auf dem Freiplatz, kennt ihr den, dieser Junge, der da die ganze Zeit wirft? Und ich wurde halt auch ausgelacht oder die wussten auch nicht, was ich da so mache, so. Aber genau das will ich ihm beibringen, egal was über dich gesagt wird, wenn du daran glaubst, dann ist das auch das Einzigste, was zählt. So diese Vision oder diesen Traum, den du hast, der ist nur für dich, der ist nicht für andere. Und ja, dass er sich selbst treu ist, sich selbst liebt, diese ganzen, ja, sowas ist für mich sehr wichtig, dass ich ihm das beibringe. Ja.
Am Ende, ich habe ja tagelang recherchiert. Wir wissen, dass du Rockmusik hörst, zu Freude in der Kabine, dass du ein Streber bist, aber mehr im Sport, dass du ein Tattoo hast, die 53 liebst. Aber du bist auch ein Künstler, nicht nur mit dem Ball, sondern du zeichnest und malst gerne.
Ja.
Ist das so für dich eine Ablenkung? Und was für einen Stil bevorzugst du da? Ich habe ein paar Bilder gesehen, das war schon ganz, ganz geil, muss ich sagen.
Ja, also das ist auch so etwas, was mich so präsent werden lässt, so einfach auch mir Frieden gibt, einfach mich nur auf eine Sache zu konzentrieren, auf meine Kreativität, was ich mir so vorstelle, dann auch irgendwie so aufs Blatt zu bringen oder auf die Leinwand so. Das finde ich auch immer sehr schön. Ich habe angefangen mit so Mangas, also so Anime-Figuren zu malen, so einfach mit Bleistift oder schwarzen Fineliner. Und jetzt mittlerweile so male ich auch gern mit Acrylfarbe auf Leinwand. Boah, da male ich wirklich alles, was mir gerade so in den Kopf kommt, versuche ich dann irgendwie so auf die Leinwand zu bringen. So, ja, das macht schon echt viel Spaß.
Und was machst du dann mit den Bildern?
Die stehen bei mir in der Wohnung. Manche sind auch noch gar nicht zu Ende gemalt. Manchmal male ich dann Bilder, dann sind die halb fertig und dann habe ich schon wieder die nächste Idee und dann fange ich an, das nächste zu malen. Eigentlich verschenke ich die gerne so an Freunde, so, ja.
Hm.
Oder hängen sie auch in meine Wohnung, wenn sie mir sehr gefallen oder meiner Freundin gefallen, dann hängt sie die auf oder so. Aber sonst verschenke ich die. Oder sie stehen halt in der Ecke irgendwo. Ja.
Vielleicht kannst du ja mal von Stefan Koch ein Porträt malen.
Ach, Olli,
Ja.
bitte.
Ja, das bringe ich dann
Als
zu den
Manga. So, also, wir sind durch, Kevin. Überragende Einblicke, ein spannendes Leben, was du führst. Interessant, vom Fußball zum Basketball machen viele, aber auch dann mit der späten Entwicklung. Tolles Jahr, was du gespielt hast. Ich finde das klasse, was du zu deinem Sohn sagst, was du nebenbei auch noch was anderes machst. Mich hat das beeindruckt. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank. Dankeschön.
Wichtig ist, bei allem, bleib auf jeden Fall gesund.
Ja, ihr auch. Ich danke euch.
Ja, auch nochmal ganz lieben Dank von mir, Kevin. Ich kann mich Olli nur anschließen. Das war eine sehr, sehr beeindruckende Folge, dank eines beeindruckenden Gastes.
Vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön.
Schönen
Bis
Sommer
bald.
wünschen wir dir. Viel Spaß.
Ja. Ich
Ja.
wünsche euch einen schönen Tag.
Alles klar, danke
Ebenso.
dir. Mach's
Ciao,
gut.
ciao.
Das
Ciao,
war
Kevin.
Podcast Talking Basketball mit Kevin Janjebo, der Rockstar unter den Basketballern. In diesem Sinne, ciao.
Ciao, auch von mir. Und ja, wir haben es jetzt schon bei der Verabschiedung von Kevin gesagt, aber das war wirklich in ganz vielen Bereichen sehr, sehr interessant, die Einblicke, die wir da erhalten haben.
In diesem Sinne, so soll es sein. Hört uns. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.